Die KW40, der 3. Oktober 2013. Wir haben Feiertag, Tag der Deutschen Einheit und es ist wieder Vinotech-Zeit. Mein Name ist Jens Decker und mit mir dabei Martin Lehnert. Hallo Martin.
Hallo Jens, grüß dich.
Wir sitzen aufgrund des Feiertags heute mal so ein bisschen getrennt. Du sitzt bei dir im Homeoffice, ich sitze bei mir im Homeoffice. Das heißt, für dich ist ganz gut, du darfst mal wieder Weißwein trinken.
Ja, ist so, ja. Bei mir gibt es heute einen Foradori, einen Manzoni von Fontana Sata 2022. Herrlich.
Ja, ich bleibe meinem Rotwein treu. Allerdings heute mal ein bisschen was anderes. Heute ein Cantine Leonardo da Vinci Chianti von 2019. Auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ein bisschen fruchtig und mal was anderes zum Montepulciano und Barolo, den es ja sonst immer gibt.
Ja, holst du erst raus, wenn du alleine bist, wa?
Ich habe noch eine Flasche.
Okay, sehr gut.
Ich lege sie mal an die Seite für nächste Woche.
Leg sie mal an die Seite,
ja. Wir haben ein bisschen was aus der letzten Woche mitgebracht. Dies Lückex 2023, da gab es noch gar nicht so viel Neues, Martin, richtig?
Nö, da gab es noch nicht so viel Neues. Das ist jetzt 27. 28. hat die Lückex stattgefunden, wurde medial auch begleitet. Also ARD haben berichtet, WDR hat berichtet, Zeitungsartikel gab es. Also medial durchaus gut abgedeckt. Ergebnisse gibt es noch keine. Bin aber selber auch sehr gespannt.
Und beim Sony-Hack gibt es jetzt ein bisschen Zoris, ne? Da streiten sich jetzt zwei Angreifer.
Da streiten sich zwei Angreifer. Wir hatten es letztes Mal ja gesagt, neue Angreifergruppe, die den Hack und die Leaks, die Dateien für sich beansprucht. Jetzt gab es einen zweiten Kollegen, der gesagt hat, ich war es eigentlich. Und hat ein bisschen berichtet, über was da eigentlich geleakt wurde. Also hat bisschen mehr veröffentlicht als die Angreifergruppe beim letzten Mal. Darunter halt auch Lizenzgeneratoren und Zertifikate. Und das macht das Ganze dann schon wieder relativ spannend. Also ich freue mich drauf, den ganzen Leak dann mal zu sehen.
Ja, da geht es so ein bisschen Richtung geistiges Eigentum. Das wird ganz spannend, das Thema.
Ja, ich meine, du kennst das ja auch noch von früher, ein bisschen, glaube ich. So das ganze Thema Keygens und so weiter und so fort.
Ach, das war
wenn
noch
du das vom Hersteller bekommst, ja,
das
dann
war noch ist es einfacher. Das hört so ein bisschen Nostalgieabend bei uns irgendwie. Ne? Wir haben uns ja mit den lyrischen Meisterwerken der 90er Jahre Hip-Hop-Kultur so ein bisschen eingestimmt für den Podcast.
Ja.
Das ist so, jetzt die Keygens noch dazu. Ach, war das schön.
Aber das schön. Sehr gut.
Die Hochschule Furtwangen, da gibt es ein Update dazu zum Thema Angreifer. Ja, da gibt es jetzt jemanden, der gesagt hat, ich war's.
Genau,
das ist rausgekommen.
Alpha 5, Alpha V-Gruppe, dieselbe Gruppe wie das erste Unternehmen, also dieselbe Gruppe, die das erste Unternehmen, was wir gleich auf der Liste haben, gehackt haben, hat auch die Hochschule Furtwangen gehackt. Daten sind noch nicht veröffentlicht, aber stehen schon mal da, wird schon drüber berichtet und wird jetzt auch nicht ewig dauern, bis dann die Daten veröffentlicht werden. Ja.
Wissen wir, ob das auch dieselbe Gruppe war, die dann Villingen-Schwenningen gehackt hat? Ich muss es jetzt, danke für das Feedback übrigens, wie man das ausspricht, mal an unsere Hörer da draußen. Es tut mir auch unendlich leid. Aber wissen wir, ob es dieselbe Gruppe war, die Villingen-Schwenningen gehackt hat?
Kannst du das nochmal sagen, dann sage ich es jetzt.
Villingen-Schwenningen, aber nochmal kriege ich es nicht hin.
Nee, war nicht dieselbe Gruppe. Zumindest haben sie sich nicht dazu geäußert.
Okay. Heute
vielleicht,
ist ja
können sie es auch nicht schreiben.
Das kann natürlich sein.
Kann auch sein. Wen haben wir gehackt? Wer weiß.
Heute ist ja Feiertag in Deutschland, Tag der Deutschen Einheit. Und passend dazu hast du mir vorhin noch zugerufen, dass du ein bisschen recherchiert hast, was so das Thema Hacking-Szene zu DDR-Zeiten war.
Ja, ich habe rein aus Neugier mal so geguckt, wie gab es eine Hacker-Szene in der DDR? Also ich meine, beide jetzt aus den neuen Bundesländern und mal so rein Interesse halber, gab es da mal was? Und turns out, gab es was, hat sich aber massiv unterschieden von dem, was in der damaligen BRD vonstatten gegangen ist. Also, das mit den Telefonen war ja in der DDR nicht so verbreitet. Deswegen hat man sich im Wesentlichen fokussiert auf den Maker-Teil der Hacker-Szene. Also die Kollegen haben halt mit Hardware rumgebaut. Ja, die modifiziert, die angepasst und damit rumgespielt. Während auf der damals westdeutschen Seite ja tatsächlich schon dieses Vernetzen, ja, das ganze Telefoniethema deutlich wichtiger war. Ja, deutlich mehr Gewicht hat. Das, was man heute echtes Hacken nennen würde, gab es so wohl nur in der BRD. mangels Telefonanschlüssen in der DDR. Da kannst du halt nur deinen eigenen Rechner hacken, das ist ein bisschen übersichtlich. Ja, aber gelernt haben sie was. Haus der jungen Talente war da eine der Treffpunkte. Ich finde, die hatten damals sehr, sehr schöne Namen.
Ich wollte gerade sagen, auch die Namen waren damals mal viel schöner als Alpha 5 oder Alpha V. Ja. Haus der jungen Talente.
Haus der jungen Talente.
Ja,
literarisch. Würde ich auch so nennen. Aber kannst du wahrscheinlich nicht mehr machen heute. Ist direkt Ärger.
Ja. Vermutlich.
Geschützt. Ja.
Kommen wir zum ersten Unternehmen des heutigen Tages oder des heutigen Abendes. Motel One. Relativ große Hotelkette, international unterwegs, in den letzten 7, 8 Jahren dann doch extrem expandiert, das ganze Thema. Mhm. Ja, also ich habe immer wieder, gerade in den großen Städten, gerade auch in guten Lagen, immer wieder Motel Ones gesehen. Und du hast auch viel dort geschlafen, soweit ich weiß, ne?
Das war mal für ein Jahr meine Heimat. Grüße gehen raus an das Motel One, Messe München. Ich mag die. Also fand das immer ganz preis-leistungsmäßig in Ordnung.
Ich hoffe, du hast auch eine neue Kreditkarte bestellt.
Ich kriege ja andauernd neue Kreditkarten zugeschickt. Von daher, ich glaube, das Problem hat sich erübrigt irgendwie. Aber die hat es ganz böse erwischt. Na, 6 Terabyte Daten abgeflossen, Buchungsdaten, Kreditkartendaten der Kunden. Unter anderem.
Und auch Login-Daten, so wie ich weiß, ne? Du hast da ja was probiert.
Ja, auch Login-Daten. Genau, also die Mitarbeiter von Motel One hatten ihre, also da muss man jetzt ein bisschen mehr wissen, ne? Also die Hotels offerieren natürlich ihre Services, in dem Sinne dann Übernachtung, auch auf verschiedenen Buchungsplattformen. Ja, Booking.com ist sicherlich die größte, aber es gibt auch ganz viele andere tolle Unternehmen, die das anbieten und melden sich dann an, ne, melden ihre Verfügbarkeiten auf den Seiten und so weiter und so fort. Und die Login-Daten in die Portale hatte man in einer Excel-Datei gespeichert. Und die ist jetzt auch geleakt und man kann sich damit auch noch auf den Seiten anmelden. Das ist ein bisschen der unangenehme Teil, ne? Also da kommt so ein bisschen zum Tragen, nicht nur, also es reicht mittlerweile nicht nur, sich selber zu kennen. Ja, man muss auch die Leute, die Unternehmen kennen, mit denen man eng zusammenarbeitet, die Schnittstellen zu einem haben. Ja,
das klassische Partnermanagement. Ne?
Genau, du sagst es, ja, ganz klassisch das Thema Partnermanagement und da auch Kanäle etablieren und auch Vertrauen, ja, idealerweise im Vorfeld etablieren. Also wenn bei euch was ist, meldet euch. Ja, wenn bei uns was ist, melden wir uns. Dass man eben so eine Schnittstellen oder Zugänge dann in dem Fall schnell zumachen kann. Ja, wir haben die Kollegen jetzt alle informiert, die wissen Bescheid, die machen die Zugänge jetzt auch zu. Aber
wie gut, dass du noch so ein paar alte Kontakte hattest aus der Richtung.
Ja, aber das ist ja Glück. Ja, und willst du dich wirklich in deiner Cybersicherheit auf Glück verlassen? Also ein bisschen Glück gehört immer dazu. So ist das Leben halt, aber
ja gut, ehrlicherweise ist ja Tech Zero zu beauftragen auch kein Glück. Das ist eine zwingende Notwendigkeit. Das
ist eine zwingende Notwendigkeit heutzutage, ja. Nein, also ne, zeigt wieder ganz, ganz viele Sachen. Also ne, Passwörter gehören in ein Passwortverwaltungssystem, was nochmal extra geschützt ist und nicht in eine Excel-Datei, die irgendwo rumfliegt. Abkommen mit den Partnern sind zu schließen. Ja, ihr informiert uns, wenn bei euch was ist und vice versa. Also das sind so alles Sachen, die kann man im Vorfeld relativ gut regeln, damit es halt nicht dazu kommt, dass durch Zufall jemand anderes drüber stolpert und sagt, ich habe das mal probiert irgendwie, jo, Zugangsdaten gehen noch, müsstet ihr mal schließen. Ja, das will ja kein Mensch haben.
Ja, und die Telefonnummern deiner Partner liegen halt auch ausgedruckt in der Mappe für deinen Krisenstab, dass der dann weiß, wo er anrufen muss, wen er anrufen muss, wen er über was informieren muss. Das gehört da alles dazu.
Ja, und wenn die ganzen Buchungsdaten tatsächlich irgendwann public werden, also ich meine, das, was bis jetzt geleakt ist, ist ein kleiner Ausschnitt, aber das ist klar Namen, klar Kreditkartendaten, klar Buchungsdaten dazu, dann lässt sich wahrscheinlich über die letzten x Jahre nachvollziehen, wer wo übernachtet hat.
Ja, da werden ein paar Ehen auf dem Spiel stehen, ne?
Ich überlege gerade, wie hieß denn das in den USA? Da gab es mal so eine große Dating-Plattform. Ich will jetzt auch nichts Falsches behaupten. Da gab es tatsächlich dann Selbstmorde deswegen. Ja, weil da Profile geleakt wurden.
War das dieses Lemon Swan-Ding oder wie das hieß?
Was ist ein Lemon Swan? Jetzt bin ich gespannt. Aber das meinte ich nicht, ja.
Ja, das war auch mal ein Datenleak eben von so einer Seitensprung-Plattform irgendwie, soweit ich weiß.
Ah, okay.
Ja, habe ich gelesen.
Okay. Ich nehme mit aus. Aber, ne, also das kann halt, sowas führt zu sowas. Und ich meine, das, da bist du halt auch schon wieder, das ist so ähnlich wie Gesundheitsdienstleister. Sehr, sehr sensible Daten. Wenn die dann geleakt werden, und das war nicht im Zweifelsfall einvernehmlich, dann haben die Betroffenen halt jetzt nicht nur irgendwie ein Problem wie, ja, mein Username und Passwort und ich kann sehen, welchen Wein du bestellt hast, irgendwie 2017, ja, das ist ja irgendwie alles, kriege ich alles erklärt. An der Stelle kriege ich dann halt gewisse Sachen halt nicht mehr erklärt. Ja, und das ist, ja, eher unschön.
Das ist definitiv richtig. Stadt Essen.
Ja, Stadt Essen hat den Angriff sofort
niedergeschlagen.
Erkannt. Niedergeschlagen wurde alles sofort und geblockt. Und nichts passiert. Ich würde mal sagen, wir warten ab.
Also ich fand ja die Pressemeldung dazu so schön auf der Webseite. Am vergangenen Donnerstag, dem 28. September, hat es einen Angriff von bisher Unbekannten auf die IT-Systeme im Konzern Stadt Essen gegeben. Wann war die Lückex?
Fair. Das 28. Ja, okay, aber habe ich ja gar nicht dran gedacht. Aber ich glaube, die haben bei der Lückex ja nicht wirklich jemanden angegriffen.
Ja, oder? Aber vielleicht hat Essen keiner angerufen und die haben gedacht, es ist echt.
Warum sagt uns niemand Bescheid? Das, ja, kann nicht sein, ne? Interessant. Ne? Also sagen wir jetzt, haben erkannt, ne? Firewall hat gegriffen. Sicherheitsmechanismen alle top-notch und deswegen ist das komplett ins Leere gelaufen. Wie so häufig, was man so liest zumindest. Und wir schauen uns das mal an, ja, ob da noch was kommt oder nicht kommt. Wir haben uns mal so ein bisschen den Geschäftsbericht entsprechend angeschaut. Du hast da auch mal intensiver nachgeschaut. Also was mir halt so auffällt, ne? Server 2012 R2, heute noch in der Umstellung. Ich glaube, ab Oktober ist dann auch zig, ne, mit Support.
Ja, aber allerspätestens, ne?
Genau, also ne, wir haben 2023, liebe Leute, Server 2012, ne? Da sind wir fast bei 90er Jahre Hip-Hop.
Da gut, die weg, Kinderkrankheiten sowas. Sind weg, ne?
Ausgereift ist das mittlerweile. Ist so, ja. Ja, aber das
gut, aber es ist halt noch ein ganzes Stück weg von dem Thema Evergreen-Ansatz, ne?
Ich meine, die Software, die auf einem 2012 R2 läuft, ob die so leicht auf einen 22er zu migrieren ist. Also ja, ich kann ja sagen, so leicht ist es nicht.
Access 2003 noch auf einen 22er zum Laufen. Im Zweifel.
Stimmt.
Wenn du es drauf anlegst. Das drauf anlegst. Das macht ja auch keiner sowas.
Okay. So, hast du mal gehört, ne?
Gelesen.
Gelesen, okay. Ja, also Stadt Essen, auch wieder public. Wir schauen uns das mal an, wie das an der Stelle weitergeht. Und dann alle, die es noch nicht gemacht haben, 2012 R2, ihr seid zu spät.
Ja, es wäre irgendwie gut, wenn ihr es jetzt mal updatet. Genau.
Also nicht aufhören, trotzdem weitermachen, ihr müsst davon loskommen, aber jetzt ist halt vorbei.
Gang gut. Hochschalten, genau. Dann haben wir auch damit alle Unternehmen des heutigen Abends irgendwie durch. Wir haben zwar noch ein paar mehr gefunden, aber nichts, was jetzt so in dem Bereich gepasst hätte, wo wir gesagt haben, ist jetzt ganz spannend, irgendwie hier mit reinzunehmen. Deswegen beschränken wir uns heute mal auf die zwei Hauptunternehmen sozusagen, ja, die Stadt Essen, ja, und die Motel One Hotelkette.
Genau. Dann, ja, ich meine, niemand interessiert sich für eine argentinische Versicherung. Oder, also.
Nur für die Daten.
Wir haben
Argentinien,
ja gesagt,
nur so für die Daten.
Mossack Fonseca oder was? Nee, das war Panama, ne? Also es werden ja jede zwischen zwei Folgen Vinotech, ne, werden bestimmt 20, 30 Unternehmen gehackt. So, und wir haben aber gesagt, ne, wir fokussieren uns auf das, was irgendwie für den deutschen Markt relevant ist und oder halt global solche Wellen schlägt, dass man es hier auch mal erwähnt haben sollte. Und dazu gehört halt nicht irgendwie so eine 30-Mann-Versicherung aus Argentinien oder ähnlich kleinteiliges. Das ist halt, hat halt keine Relevanz. Ne? Das könnt ihr selber nachlesen.
Dann kommen wir zu den Sicherheitslücken des heutigen Abends. Auch hier ist wieder dabei die Firma Cisco. Mhm. Du hast so ein bisschen was dazu aufgeschrieben, so ein paar CVEs mitgebracht.
Genau, also ich lese jetzt nicht die CVEs vor, nee, die das packen wir in die Shownotes, genau, wie immer. Genau, das ist nur von übersichtlichem Unterhaltungswert. Aber iOS, also das Betriebssystem von Cisco betroffen, iOS XE auch betroffen. Ich sag mal, die Schwachstelle, die jetzt publik oder relativ bekannt geworden ist, benötigt bereits den Admin-Zugriff, damit ich die ausnutzen kann. Das ist dann eher für die internen Angreifer oder falls ein Angreifer schon so weit gekommen ist, dass halt Admin auf euren Cisco-Geräten ist, dann ist das interessant. Aber es gibt noch eine ganze Latte anderer Schwachstellen, die es durchaus sinnvoll machen, eure Cisco-Devices mal zu prüfen und die Patches und Updates da entsprechend auszuspielen. Ja,
ja, was du halt auch nicht vernachlässigen darfst, ist das Ganze der verärgerten IT-Admins, ja, die dann eben dein Unternehmen verlassen oder vielleicht auch einen Admin, den du gekündigt hast, beziehungsweise jemand, der einfach mit seinem Job unzufrieden ist und eben Zugriff auf die Systeme hat. Dann kommen wir zur nächsten Schwachstelle. WebP-Lücke hast du mir hier aufgeschrieben. Das ist ein Format, was Google entwickelt hat, um die Ladezeiten von Webseiten zu verkürzen.
Genau, also Google hat sich mal überlegt, PNG und JPEG, das ist alles von gestern. Wir machen jetzt mal WebP. Ich habe am Anfang mich relativ heftig drüber aufgeregt, weil die konntest halt mit nichts öffnen. Also wenn du mal schnell was gucken wolltest, irgendwie hast du runtergeladen, WebP-Format, zong. Mittlerweile ist das besser geworden. Also man kann das WebP-Format auch ja, ganz normal unter Windows öffnen, das funktioniert. Thing is, viele Anwendungen nutzen das mittlerweile. Ne? Auch die entsprechende LibWebP-Bibliothek ist Bestandteil vieler Anwendungen. Und damit ist die Lücke, die ja dem Format begründet ist, auch auf vielen Anwendungen präsent. So, das ist so ein bisschen wie dieses Log4j, Log4Shell, das es vor ein, zwei Jahren, vielleicht zwei Jahre mittlerweile her schon mal gab. Wenn du halt eine Bibliothek nutzt und die überall mitschleifst und die hat eine Schwachstelle, dann ist halt schwierig. Ja, von daher, ja, Thunderbird betroffen.
Zum Teil auch gar nicht weiß, dass du die mitschleppst. Ne? Das, Log4j waren ja auch viele betroffen, die gar nicht mitgekriegt haben, dann Supply Chain Attacken etc. dann einfach genau. Damit betroffen waren.
Also jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo du halt über alle Rechner, über alle Endpunkte mal suchen solltest, wo habe ich denn eigentlich so meine LibWebP überall installiert und die dann mal entsprechend aktualisieren. Ja, betrifft Thunderbird, Firefox, Chrome, Edge, Debian, Ubuntu, die Liste ist beliebig lang. Ja, jede Applikation, die die LibWebP in einer älteren Version nutzt, ist mal prinzipiell anfällig für die Lücke und das ist auch so eine schöne Lücke. Du brauchst nur eine präparierte Webseite oder eine präparierte LibWebP-Seite beziehungsweise Grafik und die führt dann den Schadcode aus und dein System ist kompromittiert. Also das, ich glaube, das ist tatsächlich die erste Lücke, die mal initial mit einer 10.0 gerankt wurde, mittlerweile zurückgestuft auf eine 8.8, aber ist immer noch sehr, sehr hoch. Ja.
Aber du hast ja bei unseren Kunden schon mal durchgeguckt, ne, ob wir das Ganze im Einsatz haben.
Bei uns habe ich schon mal durchgeguckt, genau, das sieht ganz gut aus, aber wir kommen dann noch nicht zum Abschluss, aber ja.
Aber das geht ja relativ einfach und zügig, das mal zu checken sozusagen, wenn du ein vernünftiges Endpoint-Management hast.
Mit einem vernünftigen Endpoint-Management geht das ganz gescheit. Und ich sag mal, das größte Einfallstor hast du wahrscheinlich zugemacht, ne? Wenn du den letzten Satz immer befolgst, Browser sind zu patchen, dann bist du mal prinzipiell nicht anfällig. Also alle Browser-Hersteller haben mal einen Patch veröffentlicht, aber Browser ist halt nicht alles. Ja, es ist wichtig, weil das ist halt das Einfachste, auf eine präparierte Webseite surfen und irgendwie infiziert sein. Aber ein Thunderbird ist nochmal eine andere Geschichte. Ja? Ein Debian musst du auch mal patchen, ein Ubuntu musst du auch mal patchen und so weiter. Ja? Das ist dann halt nicht mit Browser-Sinn zu patchen getan.
Okay, dann kommen wir zu JFrog.
Genau, JFrog, die Artifactory, also beliebtes Tool unter Entwicklern, um entsprechend fertige Artefakte abzulegen. Hat eine Mittel 5.8er Schwachstelle. Geht auch gar nicht so sehr um Zugriff auf die Artefakte selber oder auf JFrog selber, sondern ich kann mich als unauthentifizierter Anmelder so verhalten, dass ich über JFrog entsprechend E-Mails senden kann. Ja, jetzt sendet das Teil, wie jedes Artifactory oder ähnlich gelagerte Tools, halt dann auch E-Mails. Und wenn ich die von meinem eigenen Tool bekomme, dann klicke ich halt schon mal eher drauf. Und darin liegt dann die Gefahr. Ne? Also das zu nutzen, um eine E-Mail zu versenden, auf die jemand draufklickt. Derjenige, der da draufklickt, ist in der Regel der Entwickler. Entwickler haben wieder privilegierte Rechte. Ich bin dann schon mal mit einem privilegierten Account auf dem System unterwegs und dann Schwachstelle 2, Schwachstelle 3 und dann habe ich im Zweifelsfall das ganze System kompromittiert. Also von daher ist es so für dieses ganze Lateral Movement Attacken dann da kritisch.
Dann haben wir in einer letzten Folge schon mal die Backup-Lösung von Acronis dabei gehabt. Und jetzt heute auch wieder Acronis Cyber Protect. Hier geht es so ein bisschen um Authorization-Fehler und damit eben auch um die Möglichkeiten, Daten zu manipulieren. Ne?
Genau, also Acronis Cyber Protect, Version 15 betroffen. 9.1er-Schwachstelle ist jetzt mal die prominenteste. Es gibt aber da ganz viele Schwachstellen in dem Produkt, die jetzt geleakt sind in der letzten Woche. Ja, das ist halt bei einem Produkt, was sich auf die Abwehr von Cyberattacken und Ransomware fokussiert und konzentriert, immer schwierig. Das hast du halt dann auch im Zweifelsfall im ganzen Unternehmen ausgerollt, ne, wie ein Defender als Antivirus-Lösung oder. Das heißt, so, du hast dann halt kompletten Zugriff. Ja, und eine 9.1er-Schwachstelle ist jetzt auch nichts irgendwie, wo der Spaß anfängt. Nee, da hört er halt definitiv auf. Also, wenn ihr Acronis einsetzt, prüft das bitte, gibt es ein Update. Aktualisiert die Produkte regelmäßig. Ne? Also, ihr wollt nicht, dass eure Ransomware Protection das Einfallstor für Ransomware ist. Das ist halt extrem ungeschickt.
Du musst halt auch ehrlicherweise dazu sagen, ja, das sind auch die Softwarelösungen, ob das jetzt Virenscanner oder eben Acronis Cyber Protect ist, die eben im Fokus der Community stehen, die Sicherheitslücken eben suchen und nicht melden an die Hersteller, sondern eben auch erstmal als Zero Days ausnutzen.
Das ist so. Ne? Wir hatten ja mal ganz lange die Theorie, wer greift denn eine Firewall an? Macht keinen. Ne? Du versuchst ja auch nicht irgendwie das Schloss anzugreifen, sondern du versuchst halt einen Weg drumherum zu finden. Hier ist ein Beispiel, ja, da wurde halt das Schloss angegriffen. Ja.
Dann haben wir noch ein ja, relativ verbreitete Lösung im Bereich E-Mail, ja, ein SMTP-Server EXIM, ist auch eine 9.8er-Schwachstelle, also schon sehr, sehr weit vorne.
Genau, 9.8er-Schwachstelle auf einem EXIM, also das BSI warnt auch explizit davor. Gibt es, also in der Meldung vom BSI wird von 190.000 Systemen in Deutschland gesprochen, die ein EXIM public ins Internet haben. Die Schwachstelle ist auch remote ausnutzbar. Wenn ihr die ausnutzt, dann läuft, was auch immer ihr darüber ausnutzt, mit den Rechten von EXIM, wenn das nicht sauber konfiguriert ist, im Zweifelsfall dann halt auch eben mit Systemrechten. Und ja, dann ist halt auch vorbei. Ne? Dann hat man zumindest mal ein dickes, fettes Beinchen im System, in eurer Systemumgebung. Und ja, ein SMTP-Server, der nicht public erreichbar ist, macht halt auch nur beliebig viel Sinn. Ja.
Und wir wollen ja den Abend nicht ohne Microsoft abschließen. Microsoft, genau, Microsoft SharePoint für diejenigen, die SharePoint noch ja, on-prem betreiben, ja, also bei euch im Unternehmen betreiben sozusagen und nicht in der SharePoint Cloud sind, in der Public Cloud von Microsoft unterwegs sind, SharePoint Online nutzen, die haben hier auch eine 9.8er-Schwachstelle, um die sie sich mal kümmern sollten.
Genau, gibt eine 9.8er-Schwachstelle auf Microsoft SharePoint, das ist schon eine ältere Schwachstelle, von daher an dieser Stelle eher nur so in Richtung Public Service Announcement. Die Schwachstelle ist gepatcht, gibt es auch schon lange Patches, das ganze Thema ist aus dem Juni, was jetzt so ein bisschen an der Bedrohungslage etwas ändert. Es ist ein Exploit verfügbar. Das heißt, bei Git könnt ihr euch runterladen, den Exploit, und dann ist es, ja, ich sag mal, ready-made. Ne? Kannst einfach ausführen, klicken, also die ganzen Script-Kiddies können diese Schwachstelle jetzt auch ausnutzen, und wenn ihr sie noch nicht gepatcht habt, dann wird es jetzt gar nicht mehr so lange dauern, bis es halt automatisiert oder von einer großen Masse von Leuten versucht wird, auszunutzen. Also bitte, genau. bitte patcht euren SharePoint, ja.
Der Versionsbaum wäre die Version 16 dann übrigens, 16.0.0 ist so, ab 16.0.0 aufwärts wäre da mal zu beachten bei dem ganzen Thema.
SharePoint kennst du dich auch ein bisschen aus.
Ich habe das mal gelesen, ja. Ich bin jetzt kein SharePoint-Spezialist, ne, aber das ein oder andere hatte man ja damit mal zu tun. Dann lasse ich dir mal den Appell des Abends noch.
Ja, mein Appell des Abends ist der wie jeden Abend. Browser sind zu patchen. Also WebP, wir hatten es gerade vorhin in der Folge, nur eine mögliche Schwachstelle. Das ist halt das Nummer 1 Einfallstor immer noch. Ja, bitte patcht eure Browser, haltet eure Browser aktuell. Firefox ist eine aktuelle Version rausgekommen. Edge ist eine aktuelle Version rausgekommen. Die haben alle aktualisiert, Chrome natürlich auch. Ja, zieht es nach, schaut, dass ihr die Sachen aktuell habt. Das ist das Einfallstor Nummer 1. Es gibt kein größeres. Wenn ihr die nicht gepatcht habt, dann ist die Message schon schier gelesen, ja.
Und ich hatte es vorhin so ein bisschen spaßig angesprochen mit deiner Kreditkarte, aber hier auch nochmal als Appell für diejenigen Zuhörer, die bei Motel One geschlafen haben in den letzten Monaten und vielleicht auch Jahren, guckt nach euren Zahlungsdaten, beobachtet mal eure Kreditkartenabrechnungen, beziehungsweise schaut mal, wie ihr dort bezahlt habt und ja, im Zweifel sperrt ihr halt einfach auch mal die SEPA-Mandate oder bestellt euch mal neue Kreditkarten.
Ja, das stimmt. Weil die Kreditkarten dann stehen in eurer Handschrift auf den geleakten Dokumenten. So, good luck with that. Ja.
Genau, in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Danke, Martin.
Danke, Jens. Schönen Abend euch.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.